Was er ja da sagt, ist erstmal, dass er sagt, es gibt kein Problem, weil wo ich herrsche, kann es gar kein Problem geben, weil ich bin großartig.
Zwischen der wahren und der wahrgenommenen Kompetenz liegen teilweise Welten.
Kurz zusammengefasst, gibt es da eine Menge schlaue Leute mit Brillen und Büchern, die den Hasenkindern erklären, wie der böse Fuchs aussieht.
Ich finde, da gibt es das sehr schöne Beispiel der Washington Post, die damals Joshua Bell engagiert haben.
Der beste Artikel, den wir schreiben können, bringt nichts, wenn ihn kein Schwein liest.
Sie ist natürlich so die personifizierte Anti-Begeisterungsfähigkeit.
Du bist immer nur in deiner Position, weil andere Menschen das gestatten, dass du da bist.
Und wir sind in Sachen Wahrnehmung und Einschätzung der Kompetenz anderer einfach, ja, wahnsinnig schwach aufgestellt, ehrlicherweise. Und das begegnet uns ja immer wieder im Leben.
Herzlich willkommen bei Learnings, einem Podcast von Orange bei Handelsblatt mit Tobias Kargol und Philipp Bündel.
Herzlich willkommen bei Folge 3 von Learnings, eurem von Orange bei Handelsblatt präsentierten Lieblingslern-Podcast am Mittwochmorgen.
Wir haben uns diese Woche mit dem Handeln von Regierungschefs in der aktuellen Corona- und Wirtschaftskrise beschäftigt und uns gefragt, was wir alle daraus für unser eigenes Berufsleben mitnehmen können. Und wir haben auch schon direkt unser erstes Learning davor gehabt. Wir freuen uns ja, wie gesagt, immer sehr über euer Feedback auf LinkedIn oder auch bei Instagram oder auch in E-Mails. Dabei gab es einige, die sich gewünscht haben, dass wir uns noch ein bisschen kürzer fassen, dass wir vielleicht das mal mit 30 Minuten anstatt mit 50 versuchen, weil ihr doch gar nicht so lange durchhaltet beim Joggen. Dementsprechend würden wir heute mal versuchen, bei 30 anzukommen. Meinst du, wir kriegen das hin, Philipp?
Wir versuchen es. Wir drücken aufs Gas und schieben vielleicht noch einen weiteren Shoutout vorweg, und zwar an Florian Hübner. Florian hat mir bei LinkedIn geschrieben und mich auf eine tolle Initiative von ihm und zwei Kollegen hingewiesen, und zwar www.corona-helfer.com. Der Gedanke dahinter, sie wollen systemrelevanten Organisationen hilfsbereite Bürger vermitteln und haben auch schon Riesenerfolge. Zum Beispiel konnten sie der Diakonie Hamburg innerhalb von 40 Minuten eine qualifizierte Pflegekraft zur Verfügung stellen. Ich finde das mega geil. Also alle, die Bock haben, systemrelevante Organisationen zu unterstützen, gehen jetzt bitte auf www.corona-helfer.com und melden sich an.
Okay, wenn wir hier schon bei Shoutouts und Danksagungen sind, habe ich auch noch einen Dank, und zwar an dich. Wir haben ja beim letzten Mal über das Learning erkenne Regelmäßigkeiten und schreibe sie dir als Handlungsanleitung auf gesprochen. Das hatte ich mitgebracht vom Investor Ray Dalio. Du hattest dann darauf hingewiesen, dass man aber Situationen natürlich nicht nur streng nach Handbuch angehen kann und auch immer noch ein bisschen situativ Spontanität mitbringen muss. Und mir fiel dann letzte Woche, als ich mit meiner Tochter vor ihrer coolen Toni-Box saß, auf, dass ich jetzt zum ersten Mal die Aussage von Janoschs Geschichte Hasenkinder sind nicht dumm verstanden habe. Dank dir. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst. Kurz zusammengefasst, gibt's da eine Menge schlaue Leute mit Brillen und Büchern, die den Hasenkindern erklären, wie der böse Fuchs aussieht. Und die sind sich dann so sicher zu wissen, wie so ein Fuchs aussieht, dass sie nicht erkennen, als er mit verstecktem, buschigen Schwanz vor ihnen steht und dann fast gefressen werden. Moral von der Geschichte: falsche Gewissheiten sind gefährlich. Deshalb habe ich mir jetzt nochmal aufgeschrieben. Ich glaube, das ist richtig. Wir sollten vor allem hier auch gucken, dass wir Learnings bezüglich des richtigen Spirits finden und Spontanität alle gemeinsam lernen und dann am Ende des Tages halt eben immer noch situativ handeln können.
Finde ich super. Kommen wir zu dem heutigen Thema, nämlich den Regierungschefs. Wie sind wir auf das Thema gekommen? Wir haben einen sehr spannenden Artikel bei bzw. von Morning Consult gefunden. Und da ging es darum, dass die Zustimmung der Bevölkerung in Richtung der Regierungschefs seit Ausbruch der Krise dramatisch ansteigt. Teilweise sogar um 30%, wie bei Boris Johnson, teilweise zweistellig, wie bei Angela Merkel oder bei Scott Morrison. Und da fragen wir uns natürlich, wie kann das sein? Was machen diese Menschen richtig? Was können wir von ihnen lernen? Hashtag Learnings. Denn ganz ehrlich, was mit 83 Millionen Menschen in Deutschland oder 67 Millionen in Frankreich funktioniert, funktioniert natürlich auch in Unternehmen, sei es Butter, sei es Manera Media und oder anderen Größenordnungen.
Ja, absolut. Ich habe mir in dem Zusammenhang Populisten angeguckt, weil ich es bei Populisten sehr interessant fand, dass das da zum Teil nicht aufgeht, was du gerade beschrieben hast. Also ich hätte auch schon irgendwo das erwartet, dass Regierungschefs erstmal profitieren, dass die Leute sich ein bisschen hinter dem Chef sammeln jetzt in dieser Situation. Bei Staaten zumindest behauptet man das öfter, und hatte dann das Gefühl, dass das aber bei Populisten teilweise halt eben auch nicht der Fall ist, und bin da mal ein bisschen auf die Suche gegangen. Und meine ersten Learnings dazu, was ich glaube gefunden zu haben, ist, man sollte sich den Fakten stellen. Das haben die vielleicht öfter falsch gemacht. Und das Zweite, zu lernen, dass man nicht allmächtig ist und dass man vieles nicht mit Gewalt lösen kann. Das Erste, was ich mir angeguckt habe, waren die Strategien von autokratischen Regimen wie beispielsweise China oder auch Iran, die Ärzte verhaftet haben, Journalisten verhaftet haben, wenn sie über das wahre Ausmaß der Krise berichtet haben und dadurch die Weiterverbreitung erst ermöglicht haben. Und das ist so eine Sache, das wird heute vielfach völlig zu Recht kritisiert und ich glaube, dass sowas auch in Unternehmen passieren kann, weil niemand berichtet ja jetzt gerne darüber, wenn es im eigenen Projekt mal gerade nicht so gut läuft. Man gibt natürlich lieber Erfolgsmeldungen weiter und ich glaube, alleine das ist schon was, wo man gewarnt sein kann, wenn man sieht, wie sich diese Epidemie danach weltweit fortgesetzt hat. Vielleicht ja auch deshalb, weil man am Anfang eher an den äußeren Schein gedacht hat und die Wahrheit unterdrückt hat.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch auf Unternehmensebene gilt. Ich kann das nur aus der Agenturwelt berichten. Da ist es häufig so, dass wenn man als neue Agentur ongeboardet wird, Informationen fehlen oder sich die Agentur, um da auch so ein bisschen sich an die eigene Nase zu fassen, nicht alles eben einfordert oder nimmt. Ich bin großer Fan davon, bevor man selber handelt und neue Dinge mit an den Tisch bringt, erstmal zu analysieren, was wurde in der Vergangenheit gemacht. Gerade bei uns Agenturen folgt ja Agentur auf Agentur auf Agentur. Hoffentlich nicht in einem ganz so schnellen Rhythmus, wie ich das gerade wiedergegeben habe, sondern über Jahre hinweg. Aber es passiert eben und dann halte ich es für super wichtig, sich eben, wie du gerade sagtest, den Fakten zu stellen und zu gucken, was wurde in der Vergangenheit gemacht und wie kann ich daraus lernen. Bedeutet, nach jedem Projekt eine Retrospektive zu machen, zurückzuschauen und zu gucken, okay, was haben wir gut gemacht, was haben wir weniger gut gemacht, wo können wir optimieren, um auch daraus wiederum Learnings für das nächste Projekt zu ziehen.
Cool, ja. Und ist auf individueller Ebene bestimmt ganz genauso. Also genauso wie die Agentur einen neuen Kunden haben kann, kann man als einzelner Mensch in einem neuen Projekt oder in einem neuen Unternehmen sein. Und da macht bestimmt die gleiche Einstellung auch Sinn. Jemand, der da eine etwas andere Einstellung zu hat, ist der alte Golfkumpane Donald Trump, über den wir auch schon letztes Mal gesprochen haben. Da ist es ja auch sehr interessant, sich anzusehen, auf wie, vor allem auf was für eine wechselhafte Art und Weise er mit dieser Krise umgeht. Und das Erste, was ich da so auf dem Schirm hatte, war, dass er die Gefahr geleugnet hat und das runtergespielt hat oder gesagt hat, so hier für USA, da besteht gar keine Gefahr. Das Zweite war dann ja, okay, wenn jetzt hier doch eine Gefahr besteht, dann weise ich darauf hin, dass ich aber natürlich alles voll im Griff habe und dass wir das wirklich großartig hier machen. Und drittens, wenn man dann sieht, dass doch nicht alles so großartig ist, dann wechselt er auf eine Sündenbockstrategie und sucht die Schuld bei den Demokraten, bei den Gouverneuren oder bei der WHO. Ich will gar nicht sagen, dass er damit allem komplett Unrecht hätte, zum Beispiel was die WHO angeht. Darum soll es ja auch gar nicht gehen, sondern es geht ja um unsere Learnings, was man mitnehmen kann. Und da finde ich einfach die Kommunikationsstrategie oder generell das strategische Verhandeln von ihm da erstmal interessant. Was er ja da sagt, ist erstmal, dass er sagt, es gibt kein Problem, weil wo ich herrsche, kann es gar kein Problem geben, weil ich bin großartig. Und zweitens sagt er, wenn es doch ein Problem gibt, dann werde ich das schnell und ohne Anstrengung lösen. Und drittens, wenn jetzt ganz offensichtlich ich es doch noch nicht so direkt so schnell gelöst habe, wie ich eigentlich wollte, dann muss irgendjemand anders Schuld haben. Und dann habe ich mich kurz gefragt, warum macht man das eigentlich als Populist so? Und das ist natürlich auch wieder logisch, weil man lebt halt eben vom äußeren Schein. Und die ganze Strategie, das ganze Handeln ist vielleicht nicht so wirklich auf Problemlösung ausgerichtet, sondern auf gut aussehen dabei. Das ist im Endeffekt ja die Definition von Populismus und genau der Vorwurf an Leute wie Donald Trump. Und auch da glaube ich, dass man das nicht nur in Regierungen findet. Also ich weiß nicht, wie siehst du das? Populisten begegnen einem doch bestimmt mindestens genauso auf dem Berufsleben, wie wenn man die Zeitung aufschlägt und über Politik liest.
Gerade wenn es darum geht, zum Beispiel eine Wahl zu gewinnen, das war ja gerade ein Beispiel von dir, Donald Trump, dann möchtest du natürlich emotionalisieren, möchtest du begeistern. Auf deine Frage, passiert das auch auf Unternehmensebene? Definitiv. Ich denke da auf Unternehmensebene insbesondere an Pitches. Pitches sind ja etwas, was in der Agenturwelt sehr regelmäßig stattfindet. Das heißt, man versucht sich in einer sehr verkürzten Zeit bestmöglich zu präsentieren in Form eines Chemistry-Meetings, in Form einer Pitch-Präsentation. Und da geht es zwar nicht um Populismus, aber auch eben darum, seine positiven Seiten besonders nach außen zu tragen. Und es ist ja auch genau das, was ein Donald Trump macht in seinem Wahlkampf, da eben sehr energiegeladen, sehr motiviert und ehrlicherweise ja auch ein Stück weit charismatisch sich zu präsentieren und damit den Menschen das Gefühl der Sicherheit zu geben. Das passiert auf dem politischen Feld, dass man eben das Gefühl bekommt, okay, diesem Politiker kann ich vertrauen, dem schenke ich mein Vertrauen. Aber das passiert natürlich auch auf Unternehmensebene, wenn man sich überlegt, okay, möchte ich mit dieser Agentur in den nächsten Jahren zusammenarbeiten? Das gleiche gilt natürlich auch für einen Steuerberater, für eine Unternehmensberatung oder auch für Manera Media. Ihr pitcht ja auch um Projekte. Ne? Und das in Situationen, wo man euch vielleicht noch nicht so gut kennt oder gerade erst Kontakt aufgenommen hat. Ja. Da muss man ja auch innerhalb von 5 PowerPoint-Folien, 3 Telefonaten und einem persönlichen Treffen entscheiden, möchte ich jetzt Manera Media 80.000 Euro anvertrauen oder nicht?
Da würde ich bei einem Punkt sehr, sehr stark zustimmen, beim anderen eher nicht. Das Erste, was du gesagt hast, wäre das, was ich kritisch sehe. Da weiß ich auch noch, dass wir da auch mal teamintern große Diskussionen drüber hatten, als Trump gerade gewählt wurde. Und da war auch so die Frage, braucht man jetzt vielleicht auch eher einen aufgeklärten, liberalen oder linken Populismus, der entgegengesetzt ist zu dem rechten Populismus und so. Und ich war immer eher der Meinung, nee, der Populismus an sich ist schon das Problem. Aber das war auch eigentlich gar kein, eher ein Streit um Begrifflichkeiten. Und ich glaube, da sind wir uns hier dann auch genauso einig damit. Denn wenn es darum geht, dass man seine eigene Arbeit auch gut verkaufen können muss, da sind wir uns völlig einig. So, und auch seine eigene Politik muss man gut verkaufen können. Was für mich Populismus meint, ist, also es sind halt immer beide Sachen. Es ist auf der einen Seite Qualität und auf der anderen Seite ist es, sind so Erfolgsfaktoren. Also das eine ist die gute Arbeit und das andere ist, sie erfolgreich verkaufen zu können. So, und für mich bedeutet Populismus immer, dass man eben nicht auf die gute Arbeit guckt, sondern nur auf den Schein und auf das gut verkaufen können. Man muss aber sicherlich beides zusammendenken und deshalb auch das, was ich meinte, da würde ich dir auf der anderen Seite auch absolut 150%ig zustimmen, warum ich gerade Qualität und Erfolg meinte. Das ist für mich immer so ein Ding, was ich so versuche, auch bei neuen Mitarbeitern so als Zielkonflikt einfach mitzubringen, ja, weil manchmal kollidieren die zwei Sachen auch zueinander, ne? Dass man auf die Qualität achtet und den Erfolg. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig ist, dass man diesen Zielkonflikt annimmt und dass man immer versucht, beides auf einmal hinzukriegen. Der beste Artikel, den wir schreiben können, bringt nichts, wenn ihn kein Schwein liest. So, deshalb müssen wir uns darüber auch Gedanken machen und da fangen wir dann an, zum Beispiel in Marketingbüchern zu blättern und sowas und uns halt eben zu überlegen, wie kann eigentlich das Framing stimmen, damit das auch gelesen wird, was irgendwann auch dazu geführt hat, dass das mit dem Qualität und Erfolg im Online-Journalismus sogar das Thema von einem Seminar wurde, was ich seit 2017, glaube ich, an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf anbiete und da geht es eigentlich genau darum und da geht es aber auch immer darum, sich beides anzugucken, also einmal sowas wie den Pressekodex anzugucken, das wäre der Qualität-Substanz-Teil und das andere ist dann sich was von Jonah Berger über Marketing anzugucken oder sich dieses Mission-Driven Clickbaiting, was das Magazin Upworthy gemacht hat, vor ein paar Jahren mal anzugucken oder sich mit der Nachrichtenwerttheorie zu beschäftigen. Und ich denke, das kann man daraus mitnehmen, auf jeden Fall, was du meintest, dass man vielleicht von den Populisten da auch was lernen kann, aber halt eben nicht zu viel, sondern es muss Substanz mit dem Framing zusammenkommen.
Absolut. Show und Substanz, sage ich dann immer, denn es geht auch sehr stark um die wahrgenommene Kompetenz. Das sind ja im Prinzip die zwei Faktoren, die wahre und die wahrgenommene Kompetenz. Ich finde, da gibt es das sehr schöne Beispiel der Washington Post, die damals Joshua Bell engagiert haben. Ich meine, es war um das Jahr 2007 herum. Joshua Bell, einer der weltbesten Geiger, und der hat sich mit einer 3,2 Millionen teuren Geige in eine Washingtoner U-Bahn-Station gesetzt und einige der schwierigsten Songs überhaupt gespielt. Ja, und es hat niemanden interessiert. Es sind insgesamt 1000 Menschen an ihm vorbeigegangen und er hat in diesen 45 Minuten $32,17 in seinen Hut geschmissen bekommen. Ich glaube, insgesamt nur 6 Personen sind stehen geblieben und das, obwohl einer der weltbesten Geiger auf einer der teuersten Geigen einige der schwierigsten Lieder gespielt hat. Also mehr geht ja eigentlich nicht. Und Joshua Bell hat tatsächlich am Tag vorher noch ein Konzert gegeben. Da hat das günstigste Ticket $100 gekostet und er hat die gleichen Songs gespielt. Ja,
ja, krass.
Genau,
ja.
Das ist der Punkt. Und das ist einfach wahnsinnig wichtig. Und das thematisieren wir natürlich auch bei uns in der Agentur immer wieder. Du musst die Dinge auch verkaufen können. Man muss es dir abkaufen. Das muss auch glaubwürdig sein. Und damit meine ich nicht Show der Show wegen oder Dinge erfinden oder ne, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, ein Gefühl der Sicherheit auszustrahlen. Denn wir brauchen alle Sicherheit. Und das gilt natürlich auch auf dem politischen Parkett. Und ich glaube, da schließt sich der Kreis zu deiner Ausführung vorhin. Gerade bei Politikern und gerade im Wahlkampf müssen wir natürlich innerhalb von wenigen Auftritten, die wir so mitbekommen, sei es in Talkshows, Anne Will und Co., eine Entscheidung treffen, ob wir dieser Person unser Land anvertrauen oder eben nicht. Und wir sind in Sachen Wahrnehmung und Einschätzung der Kompetenz anderer einfach, ja, wahnsinnig schwach aufgestellt, ehrlicherweise. Und das begegnet uns ja immer wieder im Leben. Ein Beispiel, das ich dann gerne nehme, ist der Arzt. Woher weißt du, dass dein Hausarzt, dein Ohrenarzt kompetent ist? Woran machst du das fest? Wir haben keine Ahnung. Wir lesen uns 3-4 Bewertungen auf Yameda durch, die können aber alle gefaked sein. Wir gucken uns das Haus an, in dem der sitzt. Wir gucken uns den Hausflur an, den Aufzug, die Ausstattung, die Empfangsdame und so weiter und so fort. Dann setze ich mich noch in den Behandlungsraum und denke mir, naja, die Instrumente könnte er auch mal wieder aktualisieren. Ja, aber das hat ja alles nichts mit seiner Kompetenz zu tun. Das heißt, zwischen der wahren und der wahrgenommenen Kompetenz liegen teilweise Welten und daran muss man arbeiten. Und ich glaube, wenn du dem nichts hinzuzufügen hast, ist das eine sehr schöne Überleitung tatsächlich zu meinem ersten Beispiel heute, nämlich Angela Merkel.
Ja, lass es mich nochmal kurz zusammenfassen, weil wir haben jetzt hier quasi noch ein Extra-Learning rausgearbeitet mit Show und Substanz und dass beides wichtig ist, also dass gut Geige spielen können und auch sich gut zu verkaufen. Ich wollte noch einmal sagen, was mir an dem Ding vorher vor allem wichtig war, ist einfach das Learning, stell dich den Fakten, was halt eben China und Iran nicht wirklich gemacht haben und was Donald Trump halt eben auch nicht wirklich gemacht hat. Und versuch dich nicht auf diesen Reflex einzulassen, aus Angst davor, dass jemand merkt, dass du dich geirrt hast, Sachen wegzuwischen, die vielleicht darauf hinweisen, dass da ein Problem vorliegen könnte. Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Wir können alle super data-driven arbeiten. Wir können ganz viele Sachen erheben. Wir können da reingucken und analysieren. Und das sollten wir auch tun und sollten keine Angst davor haben, dass die Daten vielleicht mal nicht das zeigen, was wir eigentlich ganz gerne sehen wollten.
Da gibt's ja auch ganz spannende Phänomene. Ich will jetzt gar nicht zu weit vom Gespräch abdriften, aber ich habe mal einen längeren Artikel darüber gelesen, dass insbesondere Menschen in exponierten Positionen und Funktionen häufig Angst haben, am nächsten Morgen aufzuwachen und ertappt oder enttarnt worden zu sein. Und ich war vielleicht noch eine andere Randnotiz mal bei einem Seminar, da ging es um schwierige Verhandlungssituationen und darum, dass wir, obwohl wir anders nach außen hin kommunizieren, häufig selber sehr, sehr, sehr unsicher sind. Selbst Menschen, die wahnsinnig sicher auftreten, sind unsicher. Und da ist eines der Tools, die uns empfohlen wurde, sich jeden Morgen eine warme Dusche zu verpassen. Das heißt, schreib dir 10 Punkte auf einen Zettel, die du besonders gut kannst und schau dir diesen Zettel jeden Morgen an. Jeden Morgen eine warme Dusche nach der eigentlichen warmen Dusche. Das gibt dir das Selbstbewusstsein. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus.
Du wolltest zu Merkel.
Eigentlich wollte ich über Angela Merkel sprechen, ganz genau. Und zu Angela Merkel habe ich ein besonders ambivalentes Verhältnis, denn die hätte ich nie gewählt und habe ich auch nicht gewählt. Denn sie ist natürlich so die personifizierte Anti-Begeisterungsfähigkeit und so ziemlich das Gegenteil von dem, zumindest in der Außenwirkung, was ich irgendwie spannend und emotionalisierend finde. Und tatsächlich bin ich am Tag ihrer Wahl 2005 in die SPD eingetreten, weil ich konnte das alles nicht glauben. Damals war ich 19, man möge es mir verzeihen, dass ich da so unreflektiert war. Heute denke ich da tatsächlich anders drüber. Ich bin weit davon entfernt, Fan zu sein, aber ich sehe sehr viel Gutes in ihrem Handeln. Und ich glaube auch gerade die derzeitige Krise bringt viele ihrer Kompetenzen sehr schön zum Vorschein. Und man merkt einfach, wieso es eine gute Wahl war, Angela Merkel die letzten 15 Jahre an der Spitze zu belassen.
Ging es mir durchaus ähnlich, wenn ich da so zurückdenke. Ich war auch nicht gerade begeistert, als sie damals gewählt wurde. Was findest du denn da drin wieder, das Gleiche mit der Kompetenz, was du vorhin gesagt hast, ja? Dass man vielleicht so nicht so ganz die Wahrnehmung erstmal davon hatte, weil sie sich nicht gut verkaufen kann und dann konnte sie sich dich aber doch überzeugen über die vielen Jahre, die sie jetzt im Amt ist.
Genau, also ohne sie jetzt im Detail beobachtet und analysiert zu haben in den letzten 15 Jahren, ist meine Wahrnehmung, dass ihre wahrgenommene Kompetenz eher eine 3- ist. Ne? Also die kommt ja nicht in den Raum, stellt sich auf die Bühne, hält eine Rede und du denkst dir nach 45 Minuten, ich kaufe alles.
Ist sie auch nicht für bekannt.
Ist sie überhaupt nicht für bekannt. Genau, und das bringt uns zu den Punkten, die sie eben besonders gut kann und für die sie bekannt ist. Und das ist zum einen der Pragmatismus, dieses nüchterne Analysieren, aber auch eine gewisse Flexibilität in den Entscheidungen. Das heißt, sie hat eine auf Anpassung und beobachtendes Lernen ausgerichtete Führungsstrategie. Und ich glaube, damit ist sie ein sehr guter Gegenentwurf zu den Jungs, die du vorhin genannt hast, insbesondere Donald Trump. Denn Merkel hält sich aus allen inhaltlichen Kontroversen weitestgehend raus, lässt Minister miteinander streiten, sucht abwartend und konsensorientiert nach Kompromissen und das kann sie halt wie kaum jemand anderes. Sie schafft es immer wieder, Konsens und Kompromiss zu finden und das bringt mich tatsächlich zu meinem ersten Learning, nämlich Kompromisse sind kein Makel, sondern oftmals die beste Lösung. Und ich meine zu wissen, dass auch bei euch bei Manera Media und hiphop.de ein ähnliches Modell praktiziert wird.
Ja, was den Konsens angeht, auf jeden Fall auch. Also generell halte ich von diesem Stil auch mehr, als ich damals auf den ersten Blick von Angela Merkel gehalten habe. Auch heute, wie gesagt, ich möchte mich da so ein bisschen jetzt gar nicht zu sehr jetzt in das Bewerten von Politikern reingehen. Da gibt's auch eine Menge Sachen, wo ich eher bei der deutschen Politik unter Merkel die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe. Aber mit dem Stil kann ich generell viel anfangen, mit dem rationalen Ansatz kann ich eine Menge anfangen und auch das Wort Konsens kam bei dir vor. Was du, glaube ich, meinst, ist, dass wir seit 2 Jahren versuchen, eine eigene Struktur im Unternehmen uns zu erarbeiten, ein eigenes Modell zu erarbeiten, was auf dem Modell der Soziokratie aufbaut, und ein zentrales Element davon ist tatsächlich, dass man versucht, Entscheidungen nach dem Konsensprinzip zu fällen. Also nicht nach dem Mehrheitsprinzip demokratisch, weil das Problem hätte, dass man dann sagt, 6 waren dafür, 4 waren dagegen, aber diese 4 müssen jetzt auch das Projekt zum Erfolg führen, obwohl sie ja gerade überstimmt wurden und das ja eigentlich schlecht fanden. Und auch nicht top-down, der Chef entscheidet und im Zweifelsfall sind 9 dagegen, aber einer dafür, let's go, wir schaffen es, sieht man auch schon, wo das Problem ist, sondern man geht halt eben den längeren Weg und versucht, diskursiv zum Konsens zu kommen. Und dementsprechend kann ich damit erstmal viel anfangen und kann das auf jeden Fall unterstreichen, was du da gesagt hast. Soll ich dir noch mal ein paar Populisten vorlegen oder hast du noch jemanden aus der rationalen Ecke?
Nee, ich habe tatsächlich noch 2 weitere Learnings von Merkel, die ich ganz gerne loswerden wollen würde. Learning 2 ist für mich ganz klar bei Angela Merkel: Kompetenz über Pathos. Nur wer Ersteres hat, kann sich Letzteres leisten. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, dass sie einfach extrem belesen ist und weiß, worüber sie spricht, wenn sie denn mal spricht. Das kommt ja auch nicht so häufig vor. Also die Anzahl der Fernsehauftritte oder großen Ansprachen halten sich ja schwer in Grenzen. Aber wenn sie auftritt, dann hat sie Ahnung von dem, was sie sagt. Auch gerade jetzt wieder in der Zeit rund um Corona. Sie als Naturwissenschaftlerin, als Physikerin kennt sich natürlich aus mit technischen Daten, naturwissenschaftlichen Prozessen etc. pp. Das heißt, während andere sehr martialisch unterwegs sind, wie Trump und Macron, und von einem Krieg reden, erdet sie das ganze Thema und hält es eben eher auf einer faktischen und sachlichen Ebene und spricht immer davon, auf Sicht zu fahren, ne? Weil das eben auch gerade das Gebot der Stunde ist. Das heißt, Kompetenz über Pathos, keine großen Reden schwingen, sondern sehr nüchtern und analytisch an die Probleme rangehen. Und ich glaube, das, was sie da auf großer Ebene schafft, gilt auch für uns im Unternehmen, dass wir uns da nicht versuchen, in große Reden oder Ansprachen irgendwie zu ergötzen, sondern gucken, okay, was ist der Status quo, wo stehen wir gerade, wo stehen unsere Kunden, wie sehen die nächsten 2 Wochen aus und lass uns jetzt bitte entsprechend handeln.
Voll, okay, cool. Aber gleichzeitig war aber Merkel doch jetzt auch gezwungen, in dieser Krise dann doch auch mal die große Rede zu schwingen zwischenzeitlich, oder? Als sie halt den Lockdown angekündigt und erklärt hat, musste sie da so ein bisschen aus der Rolle, die ihr eigentlich besser liegt, nämlich einfach so eine Krise gut zu managen, wofür sie auch gelobt wird und weshalb ja, das war das Thema heute auch, die Umfragewerte da eher steigen, die Zustimmungswerte steigen, war sie dann doch gezwungen, so eine Rede mal zu schwingen und wurde dafür auch erstmal gefeiert, dass sie das dann auch noch, diese Prüfung, gemeistert hat.
Naja, ich weiß nicht, ob sie die Rede geschwungen hat, sie hat sie auf jeden Fall gehalten, auch das war jetzt kein Spektakel, sondern es war eher ein Vorlesen einer Pressemitteilung. Nichtsdestotrotz, allein die Tatsache, dass sie eben diese Ansprache gehalten hat, und das kommt ja normalerweise nur zur Neujahrsansprache vor, wenn ich da richtig informiert bin, das alleine war ja schon Signal. Und man merkte ja dann auch in der Folgezeit oder in den nachfolgenden Tagen, dass es wirklich gewirkt hat. Es hatte definitiv einen Impact auf die Menschen. Der wurde dann aber auch zunehmend geringer. Das heißt, Stand heute, wenn wir rausgehen, die Straßen sind, wie ich finde, leider wieder sehr gefüllt. Die Parks werden immer voller. Jetzt wird gerade darüber diskutiert, ob man die Spielplätze wieder öffnen sollte und so weiter und so fort. Das heißt, es wäre meiner Meinung nach, so wie ich die Lage einschätze, durchaus wieder Zeit für ein Redenschwingen, wenn man so möchte, von Angela Merkel.
Das ist auf jeden Fall sehr interessant, da, was du sagst. Das Erste, was mir dabei auffällt, ist, du hast recht, sie ist ja jetzt gar nicht zur leidenschaftlichen Rednerin geworden, sondern man kann ja sogar eher sagen, dadurch, dass sie so ist, wie sie ist, hat ihr Wort dann halt eben auch Gewicht. Wenn die was sagt, dann hörst du halt auch zu. Und da musste ich so ein bisschen an so einen Moment denken, da ist vielleicht einigen so die Kinnlade runtergefallen oder da hatte man so Aha-Erlebnisse in dieser ganzen Corona-Krise, als der Virologe Drosten in einer Talkshow saß, irgendwo bei den Öffentlich-Rechtlichen, und die ganze Sendung dadurch auffiel, dass er immer so ein bisschen, wenn große Reden geschwungen wurden, da gar nicht dabei war und immer wieder auf die Fakten zurückgekommen ist und mit Kritik sich zurückhalten wollte an der Regierung und gesagt hat, ja, aber man weiß es ja auch alles nicht und so. Und als gerade dieser super zurückhaltende Typ, der sich auf nichts festlegen lassen will, dann aber auch darin gesagt hat, es wird auf jeden Fall schlimm werden, dass man sich so, das hat er jetzt gesagt? Wenn er schon sagt, es wird schlimm werden, dann glaube ich, es wird schlimm werden. Und genauso ist das vielleicht so ein bisschen, wenn die Angela Merkel sagt, wir müssen jetzt alle mal 3 Wochen zu Hause bleiben. Wenn das jetzt vielleicht der Seehofer gesagt hätte, sagt man sich, ja, der sagt viel, wenn der Tag lang ist. Ne? Wenn das aber die Merkel sagt, denkst du dir, okay, Schatz, wir bleiben zu Hause die nächsten 3 Wochen, schließ die Tür ab. So. Und da hilft es einem dann vielleicht auch gerade dafür. Und andersrum muss man sagen, mit dem zweiten Teil, da du meintest, dass jetzt ja gerade so viel über die Öffnung diskutiert wurde, da wiederum konnte man jetzt das Gefühl haben, dass Merkel schon fast die Nerven verloren hat, oder? Als sie das dann halt eben auch relativ vehement kritisiert hat, dass jetzt hier plötzlich scheinbar die ganzen Leute nicht mehr so zu hören scheinen auf das, was hier eigentlich die Struktur war. Vielleicht, weil auch gar nicht so ganz klar war den Leuten, was ist jetzt eigentlich gerade das Ziel? Wie lange sollen wir noch zu Hause bleiben? Dürfen wir jetzt nicht wieder raus? Die Verdopplungsrate ist doch runtergegangen und so. Da ist es ihr nicht ganz so gut wie beim ersten Mal gelungen, fand ich dann mit der wohldosierten Rede zum richtigen Zeitpunkt die Leute auf Linie zu bringen.
Ich glaube, Nerven verlieren wäre mir jetzt auch schon wieder zu emotional im Kontext Angela Merkel. Also ja, sie wurde etwas unruhiger. Das würde ich unterstreichen. Aber ich glaube, das, was du gerade rausgearbeitet hast, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist vor allem ein Punkt, den sich viele, viele Führungskräfte in den nächsten Jahren auch nochmal genauer ansehen werden, nämlich weg vom großen Redenschwingen, eher zurückhalten, beobachten, analysieren, andere in Anführungsstrichen streiten und diskutieren lassen und dann konsensorientiert eine Entscheidung herbeiführen. Und auch da weniger ist mehr. Und das bringt mich tatsächlich zu meinem dritten Learning von Angela Merkel, nämlich Krisenbewältigung ist kein Einzelkampf. Geteilte Verantwortung bedeutet gebündelte Kompetenz. Und ich glaube, auch da findet ein Umdenken statt, weg vom Leitwolf, vom klassischen Leitwolf, der ja im Moment auch so ein Stück weit totgesungen wird in der Presse, in Unternehmen, hin zu Teamwork. Das ist etwas, was wir bei Butter in der Agentur auch immer wieder versuchen zu fördern und nach außen zu tragen. Es ist absolut gewinnbringend, Dinge im Team anzugehen. Und das macht Angela Merkel, wie ich finde, wahnsinnig gut, indem sie eben mit Jens Spahn oder mit Olaf Scholz oder auch mit dem Herrn Söder aus Bayern auftritt und die Dinge gemeinsam erörtert. Weil man hat einfach das Gefühl, da ist eine kompetente Truppe, die nimmt sich der Sachen an und das auch gemäß ihrer Kompetenzbereiche. Und das finde ich, ist einfach auch ein Zeichen von Stärke, sich nicht immer nur profilieren zu wollen und sich alleine vor die Mikrofone und Kameras zu stellen, sondern zu sagen, ey, ich habe gar kein Problem damit und mir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn ich den Experten einfach mitbringe. Und ich finde auch, dass der Virologe Drosten, von dem du eben gesprochen hast, ein gutes Beispiel dafür ist. Denn es hieß ja schon relativ früh, dass man ihn konsultiert hat, dass man ihn mit ins Boot geholt hat. Und das wiederum hat ja auch Vertrauen geschaffen. Ne? Weil das ja genau der richtige Weg ist, zu sagen, ich hole mir zusätzliche Kompetenzen mit ins Boot. Das erinnert mich wiederum an unsere letzte Folge, wo wir darüber gesprochen haben, dass ein CFO nicht die richtige Führungskraft ist, aber du zwingend einen guten CFO bei dir im Team brauchst, weil der kennt sich eben mit anderen Themen, in dem Fall Finanzen, aus. Und ich glaube, das gilt in diesem Fall dann tatsächlich sowohl auf Regierungsebene als auch etwas tiefer auf Unternehmensebene.
Ja, wir haben ja auch drüber gesprochen, dass man doch möglichst faktenbezogen Entscheidungen und auf Fakten basierend Entscheidungen treffen sollte. Und ich glaube, da hat es auch was wieder die Kommunikationsstrategie angeht, von der deutschen Regierung eine Menge Vertrauen geschaffen, dass man halt eben die Wissenschaft mit im Boot hatte, wurde dann von Gegnern ihrer Politik natürlich auch teilweise dann kritisiert, weil man dann natürlich auch immer schön sagen kann, der ist ja erst ein Totschlagargument. Du sagst es nur, weil das in irgendeinem schlauen Buch steht oder weil du einen Professor dabei hast. Deshalb musst du jetzt recht haben. Aber ja, dann zeig halt, dann geh halt in den wissenschaftlichen Diskurs und dann ist es ja auch legitim, wenn Armin Laschet sich seinen eigenen Experten in NRW sucht, mit dem er halt dann seine Politik verargumentieren will. Das heißt dann ja noch nicht, dass du, weil du einen Wissenschaftler dabei hast, dass du recht hast, aber es ist auf jeden Fall die richtige Herangehensweise und es ist auf jeden Fall eine legitimere vertrauensbildende Maßnahme als das Leitwolf-Prinzip, was du ja auch angesprochen hast, was man ja eben auch in den letzten Jahren, Stichwort Populismus wieder, wo ich gerne noch einmal zu hinkommen würde, beobachten konnte, dass die Leute sich danach wieder gesehnt haben und dass sie den Vorkämpfer für ihre Sache gesucht haben und sich nach dem Leitwolf gesehnt haben.
Die Frage, die ich mir dann immer wieder stelle, aber das müssen wir nicht in dieser Folge zu Ende diskutieren, ist, ob Moonshot-Projekte auch auf diese Art und Weise entstehen, also konsensorientiert oder wie ihr das eben bei Manera Media macht. Ich weiß nicht, ob, wenn Elon Musk mit 12 Leuten diskutiert hätte, ob es eine gute Idee ist, 2023 zum Mars zu fliegen, ob das dann tatsächlich eine Konsensentscheidung geworden wäre. Oder Steve Jobs, ich meine, das sind jetzt die naheliegenden Beispiele, die immer alle bringen, aber sie fallen mir gerade ein. Da glaube ich, ist es durchaus auch mal gewinnbringend, wenn jemand sagt, das ist jetzt meine Vision, das ist mein Plan und den setze ich jetzt in die Tat um.
Ich glaube, als wir unser letztes Townhall-Meeting intern hatten, hat der Gründer von hiphop.de, Fu, der bei uns auch immer die Rolle des Visionärs und des Chefstrategen innehatte auch die letzten Jahre, hat an irgendeinem Punkt zu so einer Diskussion dann was von Henry Ford, glaube ich, zitiert. Ich hoffe, ich gebe das jetzt hier richtig wieder, wo es darum ging, so wenn man die Leute damals zum Stichwort Auto und so gefragt hätte, was sie sich wünschen, um dann zu gucken, was man jetzt macht, dann hätten die sich schnellere Pferde gewünscht. Ne? Die hätten halt nicht gesagt, wir hätten gerne den Ford Model T, die hätten gesagt, oh, schnellere Pferde wären doch dufte, so. Und von daher ist da natürlich auch was dran und auch bei uns ist es dann wichtig, dann zwischendurch halt eben den positiv verrückten Visionär mit am Start zu haben, der halt mit diesen Moonshots kommt und halt zum Beispiel sagt, wie wäre es, wenn wir einfach mal auf den Mond fliegen? So. Und dann kann man aber immer noch danach dann gucken, dann möglichst einen Konsens herzustellen, denn wenn der Chef alleine in einer Rakete sitzt, dann funktioniert es auch nicht. Du hast ja auf die Bedeutung von Teamwork hingewiesen. Was wiederum mich dann auch wieder super Überleitung vielleicht nochmal zu meinen Populisten bringen würde, denn da wäre nochmal mein nächstes Learning, was ich gerne reinbringen würde. Du bist nicht allmächtig und nicht nur, dass deshalb Teamwork wichtig ist, sondern auch, man kann die Dinge nicht mit Gewalt lösen. Einmal ganz kurz Boris Johnson, den du angesprochen hast, der war ein Fall, den ich auch halbwegs schwer zu erklären fand, denn in unserer Argumentation, denn wir hatten ja festgestellt, generell ist jetzt so das passiert, was man auch erwartet hätte, die Zustimmungswerte für Regierungschefs steigen. Auf der anderen Seite steigen die bei Populisten aber nicht so stark, wie man vielleicht hätte denken sollen, weil alle wollen doch jetzt den starken Mann. Warum sind sie dann doch nicht so begeistert von dem starken Mann? Ja, weil vielleicht Substanz fehlt. Und dann hast du Boris Johnson, da hast du, glaube ich, vorhin gesagt, dass der 30% gestiegen ist in der Zustimmung. Man kann da aber auch sehen, also ich habe in dem Artikel nochmal genauer geguckt, er hat natürlich, am Anfang hat er auch schon steigende Zustimmungswerte gehabt, als die damals noch in England diese Strategie hatten, auf Herdenimmunität zu setzen. Da, wo die Zustimmung aber richtig durch die Decke ging, war, als er seinen Kurs geändert hat und dann halt doch Restriktionen eingeführt hat. Und das ist ja jetzt auch wieder sehr interessant. Da hast du also einen Chef, der stellt sich dahin und sagt so, nein, wir machen das anders als alle anderen, Herdenimmunität, wir müssen nicht zu Hause bleiben. Okay, die Leute finden das doch erstmal gar nicht so schlecht. Und dann gesteht er quasi einen Fehler ein, ja, und wird dafür erst recht belohnt. Ich glaube, da kann man auf jeden Fall was draus lernen, wenn man vielleicht auch gerade in einer Führungsrolle irgendwo das Gefühl hat, ey, wenn ich hier zeige, dass ich doch daneben lag, dass das nicht stimmt, was ich letzten Dienstag erzählt habe, dann hört mir gar keiner mehr zu. Ist nicht so. Andere negative Sache, die man bei ihm sehen konnte, war so ein bisschen Hybris, würde ich sagen. Ich erinnere mich noch an so einen Artikel, wo drin stand, dass er so damit angegeben hätte, dass er in einem Krankenhaus war und da natürlich auch allen die Hand geschüttelt hat. Das war noch zu der Zeit, als er an Herdenimmunität als Strategie geglaubt hat. Und wir wissen natürlich, zu was das geführt hat. Ne? Also er wollte signalisieren, es gibt kein Problem, alles ist in Ordnung und ein paar Wochen später lag er selbst auf der Intensivstation. Und das bringt natürlich das sehr auf den Punkt, was vielleicht jedem von uns, auch wenn man hoffentlich ja bisher noch nicht selber krank geworden ist, dann trotzdem, was jeder irgendwo gemerkt hat, die Grenzen der eigenen Macht und der eigenen Handlungsfähigkeit, weil einem plötzlich so eine Corona-Krise einen Strich durch die Rechnung macht, weil irgendein Projekt nichts wird, weil ein Kunde abspringt, wie auch immer, weil ein Budget gestrichen wird, was auch immer, jeder von uns hat diese Erfahrung gemacht. Und Boris Johnson, da habe ich da auch gelesen, der wurde charakterisiert als jemand, der so voller Energie ist, der die Fäden in der Hand halten will, der ungeduldig ist, der so das Motto hat, get it done. Das, finde ich, ist eine der wenigen Sachen, die ich an ihm erstmal sympathisch finde. Und selbst so jemand muss dann halt aber halt damit leben, dass er plötzlich krank ist und einfach nicht mehr raus kann und auf der Intensivstation liegt und auf sein Leben in den Händen der Pfleger liegt, die sich um ihn kümmern müssen. So, und das bringt einem vielleicht eine gewisse Demut. Und das fand ich an ihm auf jeden Fall sehr interessant. Und dann nochmal weitergehen zu dem Thema, du bist nicht allmächtig. Vielleicht sogar noch krasser, wenn man in Länder guckt, die Armutsprobleme haben und die dadurch es viel schwerer haben, Abstandsregeln umzusetzen, als wir das in der westlichen Welt haben. Beispielsweise in Deutschland, wo dann doch recht viele Leute das Glück haben, eine halbwegs annehmbare Wohnung zu haben. Da habe ich mir mal Südafrika und die Philippinen angeguckt, wo das halt schwerer ist, weil man da Townships hat und weil man arme Gegenden hat und was die Philippinen angeht, Duterte, der hat dann zum Beispiel Ausgangssperren auch erlassen und dann wurde in einem Artikel gesagt, da haben sich die Leute aber nicht dran gehalten, unter anderem deshalb, weil es Proteste gab gegen die schlechte Versorgung mit Lebensmitteln. Und also natürlich auch wieder was man der Regierung anlasten konnte. Und wie reagiert er jetzt darauf, dass auf seine Order nicht gehört wird und die Leute trotzdem auf die Straße gehen? Und dann wurde er zitiert mit dem Satz, schieß sie tot. Also es ist natürlich eine Tragödie, wenn es halt dazu kommt. Ja, du hast da arme Menschen, die können gar nicht zu Hause bleiben und in Südafrika ist es ein bisschen ähnlich und da versucht man sie mit Gewalt dazu zu zwingen, um sie vor dem Virus zu bewahren. Und aus Südafrika gab es ja auch Medienberichte, dass da Soldaten Leute totgeschlagen haben sollen, weil sie halt auf der Straße vorgefunden haben und da irgendwie mit dem mit dem Vorschlaghammer quasi für Ruhe und Ordnung sorgen wollten. Und ich denke, diese traurigen Ereignisse da zeigen einem einfach, die Leute müssen mitziehen. Zwang hat seine Grenzen. Und ob du jetzt ein Regierungschef oder ein Unternehmenschef bist, du bist immer nur in deiner Position, weil andere Menschen das gestatten, dass du da bist. Du bist nicht der Chef deshalb, weil du viel stärker, viel schlauer, sonst was als alle anderen bist. Du bist ein genauso Mensch wie jeder andere auch. Und die anderen geben dir quasi diese Autorität, diese Macht oder sonst was in dieser Situation. Und das kann genauso immer wieder weg sein. Und da ist natürlich interessant, sich dann die Frage zu stellen, was ist eigentlich, wenn du befiehlst und keiner folgt? So ähnlich auch wie, wo wir vorhin diskutiert haben, ob Angela Merkel in der Situation in Panik, in Anführungsstrichen, geraten ist. Was machst du dann, wenn du halt Befehle gibst und keiner hört da drauf? Dann schreist du Leute an, dann wirfst du jemanden raus, dann sagst du den anderen, ihr fliegt auch raus, wenn ihr nicht auf mich hört. Was machst du, wenn dein Bluff gecallt wird? Was ist, wenn die sagen, ja, schmeiß uns doch alle raus? Was machst du dann? So, ne?
Oder sie und mit gelben Westen auf die Champs-Élysées gehen und dir damit zum Ausdruck bringen, nee, mein Freund, ja. Das funktioniert hier so nicht.
Genau, für mich wäre das Learning daraus, wenn man darüber nachdenkt, einfach, es ist nachhaltiger und wirksamer, Leute hinter sich zu bringen, als sie vor sich herzutreiben. Weil das versuchen gerade so autoritäre Leader aktuell in der Corona-Krise und damit scheinen die voll auf die Schnauze zu fallen. Und da denke ich, kann man auch was mitnehmen fürs eigene Leben.
Das erinnert mich, wie gerade schon anhand des Beispiels mit den gelben Westen gebracht, sehr stark an Emmanuel Macron, denn der hat ja das gleiche Problem 2017 mit wehenden Flaggen irgendwie ins Amt gewählt, hat uns vor Marie Le Pen gerettet, hat den europäischen Gedanken gepusht und gemacht und getan und hat dann im Prinzip jeglichen Draht zu seinen Landsleuten verloren. Ne, über seine Tonalität, über die Sprache, über die Ansagen, durch die Veränderungen, die er versucht hat, eben durchzusetzen, auch gerade in der Sozialpolitik. Und das, finde ich, zahlt so 100% auf dem ein, was du gerade gesagt hast. Du musst die Menschen hinter dich bringen und nur dann funktioniert es. Und bei ihm sieht man ja jetzt auch gerade, dass er das verstanden hat. Denn er hat ja jetzt kürzlich, ich glaube am Ostermontag, war es nochmal eine neue Ansprache zur Lage der Nation gehalten und war da deutlich demütiger. Und da hat eine Gazette getitelt, Macron vom Kriegsherr zum Vater der Nation. Und ich glaube, das fasst es super zusammen, dass eben auch er ist ja noch gar nicht so alt, 42, wahrscheinlich hört er auch unseren Podcast, dazugelernt hat und jetzt eben versteht, und das finde ich ist ein sehr schönes Learning aus Boris Johnson, man darf Fehler zugeben. Noch sympathischer finde ich es natürlich, wenn man von Beginn an etwas demütiger auftritt, auch da eine Analogie zu Angela Merkel eher auf Sicht fährt und das auch kommuniziert und sagt, wir entscheiden hier von Woche zu Woche zu Woche zu Woche. Ich glaube, dann funktioniert das mit dem Fehler einräumen oder Kurskorrekturen noch ein wenig besser. Das heißt zum einen Fehler zugeben und zum anderen eben auch gucken, dass man den Nerv der Menschen trifft und dass man Dinge so artikuliert, dass sie verstanden werden und dass man die Menschen mitnimmt. Das halte ich auch für wahnsinnig wichtig und ich stimme dir zu, Angela Merkel wird mit Sicherheit den ein oder anderen unruhigen Abend gehabt haben und sich gefragt haben, was passiert denn eigentlich, wenn ich eine Kontaktsperre verordne und die Menschen trotzdem rausgehen. Und ich glaube, bei allem, was da nicht so gut läuft gerade, das Gros der Menschen hält sich dran, das Gros der Menschen vertraut Angela Merkel und der Politik. Und ich glaube, das alleine ist in der derzeitigen Ausnahmesituation Ausweis für eine richtig gute Arbeit. Und da können wir uns alle für unsere Unternehmen und für die Berufe, in denen wir arbeiten, eine große Scheibe abschneiden.
Wenn ich so auf die Uhr gucke, glaube ich, wir kommen langsam zum Fazit, ne? Wir könnten nochmal versuchen, hier zusammenzufassen, was wir gefunden haben dieses Mal. Und dann hoffe ich doch, dass was dabei war, was man aus den Regierungsstrategien lernen kann. Soll ich anfangen mit meinem Fazit?
Sehr gerne.
Ich würde sagen, ich hatte zwei. Das erste war, stell dich den Fakten, benutze die Daten, die dir vorliegen und ignoriere sie auch dann nicht, wenn sie zeigen könnten, dass du falsch liegst. Und auch das kann dann für Vertrauen vielleicht sorgen, dass du ja in Zukunft nochmal brauchen könntest. Und das zweite ist, es ist nachhaltiger und wirksamer, Leute hinter sich zu bringen, als sie vor sich herzutreiben.
Da würde ich dran anknüpfen mit den Merkel-Learnings, wie ich sie taufe. Learning Nummer 1 wäre für mich, Kompromisse sind kein Makel, sondern oftmals die beste Lösung. Learning Nummer 2, Kompetenz über Pathos, nur wer Ersteres hat, kann sich Letzteres leisten. Und Learning Nummer 3, Krisenbewältigung ist kein Einzelkampf, geteilte Verantwortung bedeutet gebündelte Kompetenz. Und ich glaube, das sind drei sehr, sehr, sehr wichtige Learnings auch für uns im Handeln in der derzeitigen Krise.
Ja, cool. Und das Extra-Learning, was wir da noch, was du noch bei mir aus den Populisten rausgearbeitet hattest, Show und Substanz, Qualität und Erfolg, findet sich auch so ein bisschen in deinem Learning mit Kompetenz über Pathos wieder, ne? Und im Endeffekt muss es irgendwo ein bisschen beides sein. Mache gute Dinge und wisse auch, wie man sie verkauft.
Genau, wir brauchen eine gute Balance zwischen wahrer und wahrgenommener Kompetenz.
Ja, cool. Okay, dann danke ich dir. Dann danke ich allen fürs Zuhören. Gebt uns auch weiter Feedback. Wir werden weiter versuchen, es umzusetzen und was dazu zu lernen, denn darum geht es ja bei dieser spaßigen Veranstaltung.
Das hat ja mit der Länge der jetzigen Folge auch schon super gepasst. Wir haben 35 Minuten angepeilt, sind glaube ich wieder bei 50. Aber vielleicht ist das auch ein Learning, dass sich dieses Format einfach nicht in 30 oder 35 Minuten quetschen lässt. Wir werden es weiter ausprobieren.
Cool. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche wieder und gucken mal, in welcher Länge. Bis dann. Bye, bye.